Buchcasting. Katrin und Dirk lesen gerne und viel. Gefällt ihnen alles, was sie lesen? Oh Gott, nein. Sie mögen keine Logikfehler, Katrin hasst endlose Ermittlungen und bei Unachtsamkeiten in der Waffenhandhabung geht Dirk an die Decke. Und genau aus diesem Grund gibt es Buchcasting. Hier erfährst du genau, was den beiden in den Büchern gefällt und natürlich, was nicht. Bis ins Detail. Von Feedback bis zum Self-Publisher, jeder bekommt Lob oder sein Fett weg. Offen und ehrlich, das ist Buchcasting.
Hey, ich wünsche euch einen schönen Tag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es bereits das 31. Buchcasting und wieder soll es um einen Thriller-Bestseller gehen. Wir, das sind normalerweise die Solinger Thriller-Autorin Katrin Höhlfeld und ich bin Dirk Osigus. Nur leider kann ich Katrin heute nicht begrüßen, weil ich sie nicht davon überzeugen konnte, das Buch zu lesen. Wie schade, aber haben noch nicht mal Daumenschrauben geholfen. Alle anderen Foltermethoden habe ich gar nicht erst ausprobiert. Katrin wollte nicht. Welches Buch wollte sie denn nun überhaupt nicht lesen? Es geht um Das Kind von Sebastian Fitzek. Ein Buch, das ich bereits zum zweiten Mal gelesen habe. Und das musste ich auch, denn beim ersten Durchgang habe ich das Ende nicht verstanden. Ja, ich habe das ungefähr 3-4 Mal gelesen, habe es trotzdem nicht verstanden. Dann habe ich es zur Seite gelegt, weil was anderes dazwischen kam. Und irgendwann habe ich mir gedacht, was hast du denn jetzt nicht verstanden? Also habe ich es nochmal gelesen. Das war jetzt nicht ganz so wirr wie das Ende von der Einladung von dem guten Herrn Fitzek, aber ich habe es beim ersten Mal auf jeden Fall nicht gepeilt. Und da wir ja alle Fitzek-Bücher in diesem Buchcasting nach und nach besprechen wollen, habe ich es eben nochmal gelesen. Und diesmal, glaube ich, habe ich es verstanden. Herr Fitzek hat in Das Kind ein recht spezielles Thema gewählt. Das macht er öfter mal. Ich denke da nur an den Heimweg. Das war schon echt eine krasse Geschichte. Und auch die übergeordnete Geschichte in Mimik, die war nicht von schlechten Eltern. Man vergisst alles, wenn man eine Narkose bekommt. Lässt man sich dann überhaupt noch operieren? Ja, ich weiß es nicht. Oder gerade deswegen, wenn man absichtlich was vergessen will. In Das Kind ist es auch so ein richtig krasses Thema. Und manchmal habe ich mich gefragt, muss das sein? Grob gesagt sind es sogar zwei Themen, die er aufgreift. Einmal geht es um die Metaebene. Ein Junge glaubt, in einem früheren Leben Menschen getötet zu haben. Das ist schon krass. Und in der direkten Handlung geht es um Kinderschänder und Pädophilie. Das ist noch krasser. Also, wow. Im Nachhinein, ich habe sie zweimal gelesen, aber würde ich es tatsächlich nochmal lesen? Das weiß ich nicht. Manchmal war es für mich auch richtig schwer, dran zu bleiben. Manche Szene ist schwer verdaulich, muss ich sagen. Und das Ende, naja, Herr Fitzek, das war besser als für manch anderes, aber ganz richtig abgeholt hat es mich auch nicht. Wie auch immer, wir kommen dazu. Wie immer fangen wir ja mal mit dem Cover an. Und das ist so ein klassisches, typisch schwarzes Cover, wie man es von früheren Krimi-Thrillern so kennt. Schwarzer Hintergrund und da drauf sieht man einen leuchtend grünen Haarschopf eines Kindes. So ein paar blonde, wirre Haare. Ich vermute mal, durch das Licht könnten die wahrscheinlich blond sein. Könnte ein Junge sein, könnte ein Mädchen sein. Das ist eher nicht klar. Augen so, Mund sieht man gar nicht, gar keine Konturen. Und was natürlich auffällig ist, wenn man nicht tatsächlich nach dem Titel sucht, findet man den auch gar nicht. Das Buch heißt eigentlich Sebastian Fitzek. Das ist ja öfter bei seinen Büchern so, dass der Name wichtiger ist als der Titel des Buchs. Und Das Kind steht so mehr oder weniger unscheinbar in grün unter seinem riesigen Namen. Und der Titel ist kaum größer als der Verlag. Wenn ich mir das Cover vom neuen Fitzek, der Nachbar, anschaue, da steht ja nicht mal mehr der Name drauf, wenn man die Plastikhülle nicht abgezogen hat. Also, naja. Wahrscheinlich verkauft sich der Name Fitzek besser als der Titel. Wie auch immer, ich finde das Cover eigentlich nicht schlecht. Ohne dass man jetzt die Figur erkennt, fragt man sich vielleicht, was das soll. Was soll so ein Gesicht, ohne dass man irgendwann Augen, Nase, Mund erkennt? Und ja, da ist dort ein riesengroßer Bestseller-Aufkleber drauf. Der macht die Sache nicht besser. Aber bei so dunklen Covern ist das Orange nicht unbedingt ein Fehler. So, ja, manche Leute gehen, die knibbeln die heute ab. Also meiner ist schon so abgegriffen, den kriege ich nicht mehr ab. In der Buchhandlung hätte ich das Buch auf jeden Fall in die Hand genommen. Und nicht, weil jetzt Fitzek draufsteht, sondern weil es mich tatsächlich angesprochen hätte. Ich hätte gerne wissen wollen, was hat es da mit dem Kindskopf auf sich. Zum Klappentext. Der ist in zwei Teile aufgegliedert. Eigentlich in drei. Einmal drei Sätze, dann eine kurze Textstelle. Und dann die klassischen Belobigungshinweise, in dem Fall hier von Focus Online. Die ersten drei Sätze sind super. Mein Name ist Simon. Ich bin 10 Jahre alt. Ich bin ein Serienmörder. Also, wenn man heute so auf solche auf Mimik von Herrn Fitzek oder auf den Nachbarn schaut, da sind die Klappentexte ja ohnehin nur noch 10, 12 Wörter lang. Der hier hätte schon nach den drei Sätzen aufhören können, weil ich finde ihn echt krass. Muss man sagen. 10 Jahre alter Serienmörder. Wow. Kann man noch mehr Interesse wecken? Geht das? Also, für mich hätte es nicht mehr gebraucht. Und dann geht's weiter. Simon Sachs, ein todkranker 10-jähriger Junge, ist fest davon überzeugt, in einem früheren Leben ein Mörder gewesen zu sein. Und er kann es beweisen, indem er seinen Anwalt zu Fundstellen von Leichen führt. Menschen, die grausam ermordet wurden. Exakt wie das Kind es zuvor beschrieben hat. Doch die Morde geschahen lange vor seiner Geburt. Ha, das finde ich echt ein Hammer, ne? Der Text ist zwar okay, aber trotzdem schlechter als die drei Sätze oben, aber zusammen. Also, nachdem ich schon das Buch in die Hand genommen habe, aufgrund des Covers, würde ich es aufgrund des Klappentextes auf jeden Fall kaufen. Worum geht es denn jetzt, ohne groß zu spoilern? Also, es geht zunächst um meinen Anwalt, der ja auch im Klappentext erwähnt wurde, der zu einem mysteriösen Treffen an einer alten Fabrik fährt, um dort den eigentlichen Helden, Simon, zu treffen. Simon aus dem Klappentext, der meint, er ist ein Serienmörder. Er meint, er bräuchte einen Anwalt, weil er getötet habe. Da das bei einem 10-Jährigen eher selten vorkommt, ist klar. Und Anwalt Stern ist natürlich überrascht. Und noch mehr überrascht ist er, dass sie tatsächlich in der Fabrik eine Leiche finden. Simon wusste also tatsächlich, dass dort eine Leiche liegt. Und ja, er braucht also einen Anwalt. Er ist ja ein Mörder, meint er. Rechtschaffen, wie Stern ist, meldet er den Fund der Polizei. Und im Laufe der Geschichte merkt man dann, dass das überhaupt nicht seine beste Idee war. Simon führt dann Stern zu weiteren Leichen und die Polizei verdächtigt irgendwann den Anwalt, weil so genau kann man das nicht wissen. Das muss Insiderwissen sein, vermuten sie. Und er gerät in Verdacht. Der arme Simon, der hat noch ein anderes Leid zu tragen. Er wird nämlich an Krebs sterben. Er hat einen seltenen Tumor und ja, das ist schade. Da der Tumor schon weit fortgeschritten ist, begleitet ihn eine ehemalige Geliebte von Stern, Carina, und die spielt dann am Ende auch noch eine interessante Rolle. Bei einer sogenannten spirituellen Rückführung, also einer Art Hypnose, hat Simon erkannt, dass er in seinem früheren Leben Menschen getötet hat. Und das ist dann der Hintergrund, warum er auch weiß, wo die Leichen liegen. Und er glaubt, an einem der nächsten Tage ein Treffen zu haben mit jemandem, worum es auch immer geht. Stern glaubt nicht so richtig daran, will dem Jungen aber helfen und der Polizei klarzumachen, dass er selber nicht verdächtig ist. Und dann kommt die zweite Geschichte, die eigentlich auch so richtig gut ist, die dann doch irgendwie zusammenspielen. Der wird nämlich erpresst, herauszufinden, wer den Mann in der Fabrikhalle getötet hat. Wenn er das schafft, wird er erfahren, ob sein eigenes Kind, das vor 10 Jahren am plötzlichen Kindstod gestorben ist, noch lebt oder nicht. Und das ist ein kräftiger Antrieb für ihn. Das führt zu dem fulminanten Ende dann hinterher. Aber das ist natürlich auch brutal. Es wird relativ genau beschrieben, wie er mit seiner Frau damals das erlebt hat, dass das Kind tot war. Die haben sich danach getrennt, weil sie, gut, das fährt natürlich in der Beziehung, da weiß man gar nicht, wie es weitergehen soll. Ich möchte mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Aber den Hinweis zu bekommen, dass das vielleicht gar nicht wahr ist, dass der Junge vielleicht noch lebt, wow, das ist schon krass. Herr Fitzek, das haben Sie am Anfang gut gemacht. Und ich denke, das hat jetzt die Geschichte einigermaßen gut zusammengefasst. Man wird sich vorstellen können, dass da ein Haufen Cliffhanger, Wendungen und Fitzek-typische Handlungsstränge vorkommen werden. Eigentlich finde ich es ziemlich gut. Ich habe allerdings auch gar keine Rezension geschrieben, obwohl ich das Buch, glaube ich, zum ersten Mal im März oder so gelesen habe. Ich würde jetzt aber im Nachhinein dem Buch 4 Sterne geben. Auch wenn das relativ viel erscheint und ich eigentlich bei Herrn Fitzek immer ein Haar in der Suppe finde, auch beim Kind habe ich ein paar gefunden und eins hat mich richtig gestört, aber im Endeffekt ist das schon ein cooles Buch, muss man sagen. Aber dazu mehr nach der Spoilerwarnung. Die beiden Hauptpersonen, Anwalt Stern und das Kind Simon, sind richtig, wirklich richtig gute Figuren, finde ich. Die Handlung ist so gut wie nie langweilig, weil eigentlich ist sie nicht langweilig, also so gut wie nie kann ich weglassen. Und entgegen vieler Enden, die Herr Fitzek geschrieben hat, die mir nicht gefallen haben, kann ich mich mit dem so nach und nach anfreunden. Ein kleines Detail, okay, das ist grausig, aber das gehört zu seinen besseren Enden. Ich bin also eigentlich sehr zufrieden. Auch wenn ich bei gewissen Szenen echt die Luft anhalten musste, weil, nicht weil sie so spannend waren. sondern weil ich wollte, dass sie aufhören. Nicht wahr? Ich komme da später noch zu. Das gehört auch zu den Dingen, die mir an dem Buch nicht gefallen haben. Aber wow, also ich schreibe ja auch hin und wieder emotionale Szenen, wo mir dann auch beim Schreiben sagt, oh ja, komm, muss das sein? Und da kommen mir die Tränen, wenn es zu emotional wird. Aber wie Herr Fitzek das geschrieben hat, wow, alle Achtung. Ob ich das könnte, weiß ich nicht. Ich werde es nicht ausprobieren, weil das Thema mich nicht persönlich interessiert oder ja, interessiert, nee, auf keinen Fall interessiert. Aber allein die Idee, sowas zu schreiben, ist schon brutal. So, zu meiner lieben Kategorie Bewertungen auf Amazon. Das Buch hat bis heute über 11.000 Bewertungen und es ist ja von 2009. Ne? War also einiges an Zeit, aber das muss man trotzdem erstmal schaffen. Von denen haben 59% 5 Sterne gegeben, 26% sind bei 4. Also wie immer so ähnlich bei ihm, knapp über 80%, in dem Fall 85 der Leser haben das Buch als gut bis sehr gut bewertet. Da würde ich mich anschließen. Ich wäre bei den 26%, also wahrscheinlich an 26,001. Ist ein toller Wert. Und im Durchschnitt kriegt er 4,3, haben meine Bücher auch. Soll jetzt kein Vergleich sein, Herr Fitzek. Und die üblichen 2% gibt es auch, die das Buch grottig fanden. Und die haben da auch nicht hinter Berg gehalten mit ihren Rezensionen. Ich lese mal drei vor. Die erste. Überschrift: Langweilig, unrealistisch, lieblos. Zur Story schreibe ich nichts, denn dann braucht man das Buch ja gar nicht mehr zu lesen. Nur so viel. Die Story als solches ist nicht schlecht, wohl aber, was Herr Fitzek daraus gemacht hat. Das ist mein erstes Buch von ihm. Ich habe es aufgrund der Bewertung gekauft. Es wird aber auch mein letztes Buch von ihm sein. Begründung? Es ist langweilig. Der Schreibstil gefällt mir nicht. Die Personen sind nur oberflächlich und lieblos beschrieben. Das heißt, sie sind mir überhaupt nicht ans Herz gewachsen und es war mir völlig egal, was mit ihnen geschieht. Nein, das sehe ich ganz anders, muss ich sagen. Gerade die Figur von Simon ist alles andere als langweilig und da will jeder wissen, was mit ihm passiert. Weil ja eben A, ist ein krebskrankes Kind, da will man immer wissen, was passiert. Und man erwartet wahrscheinlich, dass Fitzek den nicht einfach sterben lässt. Das wäre ja zu krass. Dann wird es wahrscheinlich 85% Ein-Stern-Rezension geben. Aber ich finde, er ist sehr gut beschrieben. Und ich fühle damit, ich fühle mit ihm. Ich wollte immer wissen, was passiert. Und auch diese fiese Sache mit dem Stern, dass er erpresst wird mit dem eventuellen Tod seines Sohnes. Boah, also wer da sagt, das ist lieblos und erwachsen einem überhaupt nicht ans Herz, da weiß ich nicht, was der für ein Buch gelesen hat. Also die Figuren fand ich richtig toll. Und noch eine Ein-Sterne-Rezension. Schund. Okay. Um es kurz zu machen. Die Handlung ist völlig absurd, die Charaktere und wie sie sich verhalten, sind es auch. An den Haaren herbeigezogen wäre die Untertreibung des Jahrhunderts. Finger weg von diesem unterirdischen Niveau. Auch das sehe ich anders. Ob die Handlung absurd ist oder nicht, gut, darüber kann man streiten. Aber unterirdisches Niveau hat das Buch auf keinen Fall. Das sehe ich ganz anders. Und die letzte: Der Kauf dieses Buches ist eine reine Geld- und Zeitverschwendung. Ein Groschenroman, ein Schundroman. Die Handlung ist völlig an den Haaren herbeigezogen, unglaubwürdig und unlogisch. Die positiven Rezensionen sind mir unbegreiflich, aber es gibt ja auch Leute, die die Bild-Zeitung schätzen. Kleiner Einwand von mir: Die Bild-Zeitung schreibt schlechter als Herr Fitzek. So, jetzt die 3-Sterne-Rezension und es kommt eine sehr lange, die mir aber gut gefällt. Schnellschuss. Mit Fitzeks ersten beiden Romanen ging es mir vermutlich wie den meisten. Bei der Therapie totgegruselt, vom Ende aber maßlos enttäuscht. Amokspiel als durchschnittlichen Thriller mit Berlin-Bonus empfunden. Wieder Einwand von mir, das sehe ich ähnlich. Das Ende von der Therapie da in dem Hotel in Südfrankreich, das war eine Katastrophe. Aber ja, irgendwann hat man sich daran gewöhnt. Das Ende von Amokspiel mit dem Hubschrauber in Berlin, das war okay. Ne? Das Kind liegt nach meinem Dafürhalten irgendwo dazwischen. Wie gewohnt geht es schaurig mysteriös los. Fitzek bringt die Geschichte ohne Schnörkel direkt auf den Punkt. Die Story ist nicht schlecht. Es gibt die typischen Fitzek'schen doppelten Böden. Wie gewohnt spielt er mit unseren Urängsten, als wäre er ein literarischer David Lynch. Unheimlich spannend, unerklärlich. Mich stören nach wie vor sein sprachlicher Ausdruck und die holzschnittartige Beschreibung der Figuren. Was in der Therapie der Star-Psychiater war, ist hier der Star-Anwalt. Eine Nummer kleiner geht es nicht bei Herrn Fitzek. Sprachlich holpert es bisweilen sehr. Fitzek jagt uns in einem Höllentempo durch Orte und Zeiten. Da bleibt hin und wieder die liebevolle Beschreibung von Details, das Gespür für Atmosphäre und Menschen auf der Strecke. Alles ist so radikal schwarz oder weiß. Grautöne fehlen. Klischees, wo man hinsieht, Person A ist dick und schwitzt, so zack, der nächste. Person B hat ständig Nasenbluten, na bitte, kann man sich vorstellen, muss reichen. Person C, was machen wir mit der? Wie ein Vorkommentator meinte, eigentlich ein besseres Drehbuch. Der nächste Fitzek ist bereits angekündigt, macht dann 4 Romane in 2 Jahren. Ich würde dem zweifellos begabten Autoren dringend empfehlen, beim nächsten Buch ein wenig mehr Zeit und Mühe aufzuwenden. Seine Ideen sind teilweise grandios, an der literarischen Umsetzung hapert es gewaltig. Wäre interessant, was ein John Katzenbach aus dem Stoff gemacht hätte. Das war also eine sehr ausführliche und ich finde eigentlich recht gute Rezension, die ich so vollkommen unterschreiben könnte. Ich habe einen Punkt mehr gegeben, weil ich es nicht ganz so schlecht fand, aber im Endeffekt hat er das ziemlich gut beschrieben. Und die 5-Sterne-Rezension schenke ich mir mal, weil die jubeln alle nur und so gut war es da wirklich nicht. Noch zwei Formalien. Das Taschenbuch habe ich mir vor Jahren selbst gekauft. Es hat 394 Seiten und wird von Knauer vertrieben. Was ich also erzähle, ist keine bezahlte Werbung.
Und jetzt gibt es unsere Spoilerwarnung. Wir reden jetzt über alles und halten uns nicht zurück. Wir erzählen, was uns gefallen hat und was nicht. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, nicht gespoilert werden will, sollte eine Pause einlegen, das Buch lesen und dann weiterhören. Wer das Buch schon gelesen hat, kann sehr gerne prüfen, ob unsere Meinung nachvollziehbar ist.
Jetzt also noch etwas ausführlicher, um was es in Das Kind von Sebastian Fitzek geht, was mir gut und weniger gut gefallen hat. Der Klappentext gibt einem ja schon einen Hinweis, worum es in dem Buch gehen wird. Im Prinzip sind es zwei Geschichten, die parallel laufen und dann miteinander verwoben werden. In Geschichte 1 geht es um Simon, der herausfinden will, ob er tatsächlich in einem früheren Leben Menschen getötet hat. Und in Geschichte 2 erleben wir, wie Anwalt Robert Stern erpresst wird, herauszufinden, wer vor Jahren die Menschen getötet hat. Nur dann würde er auch erfahren, ob sein eigener Sohn noch lebt. Und das, finde ich, ist ein ganz schön perfider Vorgang. Also zu Simon. Er hat zum Geburtstag von Carina, einer der ehemaligen Kurzfreundinnen von Stern, eine Rückführung geschenkt bekommen. Diese Rückführung ist so eine Art Hypnose, bei der ein Arzt dann gewisse Dinge von dem hypnotisierten Menschen erfahren kann. Und nach der Hypnose hat er dann auf einmal gesagt, dass er ein Mörder sei. Und er wisse auch, wo sich Leichen befinden, von denen er glaube, dass er sie getötet habe. Und so bekommt Stern also den Anruf von Carina, die weiß, dass der Anwalt ist, weil sie auch mit ihm zusammen war. Er soll zu der alten Fabrik kommen, wird ihm gesagt, weil Simon glaube, da wäre eine Leiche versteckt. Das, finde ich, ist erstmal schon ein richtig guter Anfang. Also man geht sofort rein. Man ist in der Geschichte direkt drinnen und ich wollte auf jeden Fall weiterlesen und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand danach das zuklappt und sagt, wie öde. Dann kommt die Polizei ins Spiel, weil Anwalt Stern den Fund der Leiche gemeldet hat, ist ja ein ordentlicher Bürger und denkt sich da nichts dabei. Er wird vernommen und hat irgendwie subjektiv direkt das Gefühl, dass Stern verdächtigt wird, eine Rolle zu spielen. Also in dem Fall, dass er jetzt nicht als unbeteiligter Anwalt dabei ist, sondern dass die Polizei irgendwie suggeriert, er hätte was damit zu tun. Und nun erfährt man mehr über Stern. Der Starverteidiger lebt allein in einer Villa und hat eigentlich mit dem Leben abgeschlossen. Sein Sohn ist vor über 10 Jahren am plötzlichen Kindstod gestorben. Das ist schon wirklich eine fiese Vorstellung. Man darf nicht vergessen, das Buch ist schon etwas älter, deswegen klingt es heute etwas komisch, aber Stern schaut gern Videos und DVDs, die er sich nach Hause schicken lässt. Das gibt es ja heute nicht mehr, nicht wahr? Heute wird man alles irgendwie mit Netflix, Amazon Prime oder sonst wie machen. Aber er bekommt eine DVD, legt sie sich in seinen Player und dann sieht er darauf seinen Sohn als Säugling im Krankenhaus. Tot. Krass. Also stell man sich mal vor, man liegt auf der Couch, trinkt sich ein Bier, isst eine Pizza. Auf einmal flackert da der Tod seines eigenen Kindes an ihm vorbei. Das ist schon brutal, muss man sagen. Und dann sagt eine Stimme aus dem Off, dass er herausfinden soll, wer den Mann ermordet hat, der gestern, oder ja, war es gestern, ja, ich glaube am Tag davor, von Simon und ihm in der Fabrikhalle gefunden wurde. Als Gegenleistung würde er dann erfahren, ob sein Sohn noch leben würde oder nicht. Wow. Also, da war ich schon total dabei. Und dann sieht er noch eine Videosequenz von einem Jungen, der ungefähr das Alter seines Sohnes haben würde, wenn er noch leben würde, der das gleiche Feuermal hat, was Simon hatte. Und er bekommt 5 Tage Zeit, die Aufgabe zu lösen. Oh, da war ich echt down und habe gedacht, Scheiße, der arme Kerl, der hat echt jetzt was zu tun. Und was macht der gute Stern? Der ruft mitten in der Nacht seine geschiedene Frau an und fragt, wie sicher sie damals gewesen sei, dass Felix, also heißt der Sohn, auch tot war. Boah, was denkt die denn auf einmal? Da ruft er mitten in der Nacht an und sagt mal, war der Sohn damals wirklich tot? Also, das ist schon wirklich krass. Und die Frau legt natürlich auch einfach auf. Also, das verstehe ich sogar. Simon kommt dann mit einer zweiten Leiche hervor. Er sagt, die soll auf einem Garagenhof zu finden sein. Und Stern fährt hin. Will das natürlich wissen, überprüfen. Und trifft dort auf einen alten Bekannten, Borchert. Der eher so ein Mann fürs Grobe ist. Fürs ganz Grobe, genau gesagt. Das merken wir hinterher auch noch. Und die schauen sich die Garage an, die ist leer. Mist. Cliffhanger. Aber dann kommt ein Besitzer, der sagt, naja, wir haben die Garage auch erst vor 2 Tagen entrümpelt. Bing, wieder Cliffhanger. Und in dem Container finden sie dann tatsächlich in einem Kühlschrank den Kopf eines Mannes. Wieder wirklich gut beschrieben und krass beschrieben. Macht Spaß zu lesen. Bei der Leiche liegt ein Bild, das Simon erst vor kurzem gemalt hat, nachdem er diese Rückführung hatte. Wow, ne, das ist schon wieder heftig. Wie kommt das Bild dahin? Und Anwalt Stern fährt jetzt zu dem Doktor, der die Rückführung durchgeführt hat, Dr. Tiefensee. Und das ist eine Szene, die etwas unglücklich ist, finde ich. Aber gut, die Praxis ist leer, keiner da. Stern geht durch die Praxis, schaut und dann geht er in das Büro des Arztes und dann steht er auf dem Stuhl mit einer Drahtschlinge um den Hals, ist an der Decke, also die Schlinge ist an der Decke befestigt und wenn er sich bewegt, stürzt er vom Stuhl und erdrosselt sich. Wie kommt der Fitziger immer nur auf sowas? Also das ist schon wirklich krass, habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Und vor dem Mann, der immer noch ein bisschen da so vor sich rumzappelt, ist ein Computer und von dem spricht eine Stimme. Während Stern zuhört, fällt der Typ da vom Stuhl und er stirbt. Jetzt könnte man natürlich mal sagen, wieso hilft der Stern ihm nicht sofort? Ne? Könnte ihn abnehmen, aber ist natürlich auch recht schwer, könnte ihn wiederbeleben, aber der stirbt. Und die Stimme sagt vom Computer, dass der Arzt sterben musste, weil er nicht sagen wollte, wer der Mörder des Mannes in der Fabrik sei. Also derjenige, der Stern erpresst, hat dann auch geglaubt, der Tiefensee hätte das während der Rückführung erfahren. Und ja, aber wieso foltert ihn nicht ein bisschen, stellt ihn da drauf und lässt ihn direkt sterben. Naja, dann kommt die Polizei dazu. Das ist schon ein komischer Zufall. Kommissar Engler, der Stern bei der ersten Vernehmung gesprochen hat, der kommt in die Praxis und Stern weiß nicht, was er tun soll. Toll, er hängt neben einem Toten, der von der Decke baumelt und er weiß ja nicht, aber glaubt er ihm das? Wahrscheinlich nicht. Und die Stimme schlägt vor, dann töten Sie doch den Polizisten. Okay, kann man machen, aber ich glaube, Stern ist nicht ganz überzeugt davon. Dann wird es komisch, weil eigentlich hat der Stern die Praxis durchsucht und es war niemand da. Und auf einmal ist die Stimme vom Computer dann in der Praxis, also physisch da, und redet mit dem Polizisten und setzt ihn mit einem Elektroschocker außer Gefecht. Und Stern kann den Mann aber nur von hinten erkennen, weiß nicht genau, wer es ist. Simon gibt einen nächsten Hinweis. Auf einem Tierfriedhof soll wieder etwas zu finden sein. Engler und die Polizei sind natürlich auch da. Und Stern erfährt, dass die beiden ersten Leichen, die er gefunden hat, Serienmörder waren und die Polizei eigentlich froh war, dass sie tot waren, dass sie jemand aus dem Weg geräumt hat, weil da wurde ihnen ja die Arbeit abgenommen. Das waren so richtig fiese Gesellen. Und dann erfährt er, dass eigentlich noch mehr Leute fehlen. Insgesamt sind damals, also vor Jahren, 7 Leute, also 7 Männer verschwunden und die waren alle fiese Möps. Engler hat mittlerweile schon mal einen Haftbefehl für Stern. Aber sein Kollege Brandmann, sagt, ah, komm, warte noch ein bisschen ab, warte noch lieber, bis Stern einen Fehler macht, weil es wäre noch ein bisschen unsicher. Mittlerweile sind Stern, sein Kumpel Borchert und Simon in einer Disco und dann meldet sich der Erpresser wieder. Er will von Simon, also die Disco ist leer, der Borchert ist irgendwie eingebrochen, sodass sie einen ruhigen Raum zum Rückzug haben, sich vor der Polizei verstecken können und ein bisschen durchatmen können. Und der Erpresser meldet sich übers Telefon, über ein Handy. Und will von Simon wissen, wen er als nächstes töten werde. Und Simon sagt, naja, so genau wisse er es noch gar nicht, sondern er wisse nur Zeit und Ort. Übermorgen um 6 Uhr früh auf einer Brücke. Und als Stern dann ans Telefon geht, sagt die Stimme, der Deal sei geplatzt. Er werde also nichts über seinen Sohn erfahren, aber der Junge auf dem Video sei definitiv sein Sohn. Und warum, will Stern wissen, wieso ist der Deal geplatzt? Na, die Stimme sagt, dass er auf der Brücke sein werde und somit müsse Stern den Mörder also nicht mehr finden. Stern ist natürlich trotzdem noch interessiert und will jetzt die Brücke finden. Und Simon glaubt, dass auf der Brücke ein Kind verkauft werden soll. Das hat er mit den Visionen herausgefunden. Und diese Idee, warum er darauf gekommen ist, dass sein Kind verkauft werden soll, das war mir nicht ganz so klar. Jetzt wird's spaßig, weil jetzt kommt Borchert mehr ins Spiel. Und der kennt sich komischerweise gut mit Kinderhandel und Pädophilie aus. Und er hat auch eine Idee, wie man herausfinden könnte, wer auf der Brücke ein Kind verkaufen will. Es gäbe da so eine Art Kleinanzeigenhandel in Geschäften, mit denen die Interessenten Kontakt halten würden. Heute wird das wahrscheinlich übers Internet gehen, aber damals Kleinanzeigen. Wie immer Herr Fitzek das rausgefunden hat, dass es diesen Handel gibt. Und nicht hat er sich das nur ausgedacht. Stern und Borchert entdecken eine verdächtige Anzeige und rufen da an. Und das ist für meinen Geschmack etwas zu einfach. Weil, was würde passieren, wenn sie nicht die richtige Anzeige haben? Dann wird sie das Ganze über Tage, Wochen, vielleicht Monate hinziehen. Und ja, aber es klappt eben relativ gut. Und jetzt erfahren wir, warum Borchert sich so gut auskennt. Er und Stern fahren zusammen zu einem gammeligen Wohnwagen, der unter einer Autobahnbrücke steht. Und Borchert krallt sich den Bewohner und verprügelt ihn kräftig, lässt Stern auch nicht rein, haut ihn richtig zusammen, damit er ihnen weiterhilft. Der Mann, der schwört auf alles, was er hat, dass er nichts weiß. Aber Borchert findet Fotos in seinem Wohnwagen und Stern will wissen, woher sich denn Borchert so gut in der Szene auskennt. Und dann sagt er so lapidar, dass er leider noch sehr, sehr tief in der Szene steckt, weil der Typ, den er gerade vermöbelt hat, sein kleiner Stiefbruder sei. Das ist wieder so ein richtig krasser Wendepunkt. Also, damit hat man überhaupt nicht gerechnet. Man hat zwar die ganze Zeit überlegt, scheiße, jetzt prügelt der den da richtig zusammen, muss das denn so sein? Aber dass er ein kleiner Bruder ist, den darf man ruhig ein bisschen prügeln, ne? Gut. Mittlerweile hat eine Frau auf die Anzeige reagiert und trifft sich mit Stern in so einem Café und sie verhandeln über Simon als frische Ware. Das hört sich auch richtig fies an. Jetzt wird es so langsam unangenehm, weil sowas wollte ich eigentlich gar nicht lesen. Nicht wahr? Das ist auch, ob man das von vornherein gewusst hätte, weiß ich nicht. Aber der Schwenk, wo es hingeht, der hat mir nicht so richtig gefallen. Aber ich bin ja neugierig, wie es weitergeht und habe weitergelesen. Stern hat also eine Adresse bekommen und fährt mit Simon dorthin. Sie haben so einen gewissen Plan. Borchert soll ihnen einen gewissen Abstand folgen, damit, falls sie beobachtet werden, das nicht auffällt und ihnen dann im entscheidenden Moment helfen. Und wer schon mal einen Krimi oder einen Thriller oder einen Fitzer gelesen hat, weiß, da kommt garantiert was zwischen. Borchert will das nicht schaffen. Und so kommt es natürlich auch. Borchert hat eine Panne und Stern ist alleine. Passiert immer so. Ist aber auch in Ordnung, kann passieren. Der Anwalt fährt also mit Simon zu dem Haus und glaubt ja, dass Borchert dann draußen aufpasst. Das tut er aber nicht. Und nun kommt eine Stelle, die mich richtig mitgenommen hat, muss ich sagen. Ist wirklich brutal. In dem Haus warten ein Mann und eine Frau auf Simon und beide sind wirklich lüstern. Die werden auch so richtig lüsternd beschrieben. Stern ist etwas weniger clever, als er gedacht hat und wird von der Frau mit einer Waffe bedroht, während der Mann mit Simon nach oben geht. Oh, und so wie der Mann beschrieben wurde, weiß jeder, was da oben passieren wird. Und Stern weiß das auch, hat aber keine Chance, weil die Frau eine Schusswaffe auf ihn richtet. Okay. Was dann genau in dem Zimmer passiert, mag jeder selber lesen. Ja, das muss ich jetzt nicht hier beschreiben. Ich finde es gruselig und Herr Fitzek beschreibt auch manches recht detailliert und das hat mir nicht so richtig gefallen. Ich verstehe zwar seine Beweggründe, die Handlung detailliert zu beschreiben, aber ich mochte es nicht. Ich mochte das genauso wenig wie die Lötkolben-Szene aus Der Heimweg und wirklich, manchmal übertreibt es Herr Fitzek auch. Wie auch immer. Das mag jeder selber für sich bewerten. Borchert ist auf jeden Fall raus. Es gibt ja noch Karina. Die sitzt auch in einem Auto, fährt an Borchert vorbei, der mittlerweile von der Polizei kontrolliert wird. Und die ist jetzt so die Einzige, die Stern noch helfen kann. Und jetzt kommt etwas, was für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Zumindest habe ich da auch, das ist für mich so ein loses Ende, weil ich habe den Zusammenhang gar nicht begriffen. Der Erpresser ruft bei Karina an und führt sie mehr oder weniger zu dem Haus. Zu welchem Haus erfährt man nicht. Man nimmt aber an, dass es das Haus ist, in dem Stern mit Simon ist. Sie will dann ins Haus, aber dann erfolgt eine, und ich zitiere, gleißende Explosion in ihrem Kopf und sie ist raus. Dann passiert doch nichts mehr zu. In dem Haus, ob das das gleiche Haus ist oder nicht, erfahren wir erstmal nicht, versucht Stern weiter Simon zu helfen. Er wird von der Bewacherin, weil die mittlerweile auch dran sein will, also ihr Mann und sie tauschen sich nach einer gewissen Zeit das Kind aus. Ach, grausig. Sie wird von ihm dann die Treppe hochgeführt mit vorgehaltener Waffe. Es kommt zu einer kleinen Rangelei. Die Frau stürzt die Treppe runter und stirbt. Ja, kann man machen. Wer eine richtig fiese Treppe runterpoltert, der kann sich auch das Genick brechen. Die Frau ist auf jeden Fall raus. Dann überwältigt den pädophilen Typen, der auch wirklich nicht viel Gegenwehr leistet. Aber wie es beschrieben wird, was der da mit Simon gemacht hat, das ist schon hart. Und rettet damit natürlich auch Simon, bevor der tatsächlich richtig missbraucht wird. Stern will jetzt von dem Mann wissen, wo die Informationen zu den Kindern her hat. Und der sagt, sie würden die Adressen auf der Brücke kaufen. Die Brücke, zu der Simon gehen will, weil er meint, da jemanden zu treffen. Stern ruft jetzt den Polizisten Engler an und will sich mit ihm treffen, ihm das zu erzählen. Dann fährt er mit Simon zur Klinik, damit er wieder Medikamente bekommen kann und damit es ihm wieder besser geht. Und die gute Karina wacht jetzt in der Berliner S-Bahn auf. Sie wurde wohl mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt. Wieso hat sie das nicht gemerkt? Ne? Hat sie nicht gemerkt, dass jemand auf sie zugekommen ist? Und ist das so, dass man nach einer Elektroschocker-Attacke mehrere Stunden außer Gefecht ist? Und dass man einfach so in eine S-Bahn getragen wird? Was sagen denn die anderen Leute dazu? Kommt jemand rein, setzt jemand auf einen Sitz und geht wieder? Also das Ganze ist für mich so ein bisschen la la la. Wie auch immer. Ich möchte nicht getasert werden und alles gut. Sie hat aber ein Handy dabei, das sie nicht kennt. Also sie hat ein Handy, was hier ist. Und auf dem ist ein Termin eingetragen. Und zu dem Termin will sie auch hingehen. Würde man das machen? Ja, gut, sie will Simon helfen. Sie weiß, dass Stern ein Problem hat. Wahrscheinlich macht man das. Jetzt kommt wieder eine krasse Szene, bei der viele bestimmt behaupten, dass sie sofort wissen, wer der Erpresser ist. Stern fährt zu einem Parkplatz und trifft sich da mit Engler, also dem Polizisten. Stern will Engler die beiden Hauptakteure ausliefern. Den Kinderhändler und den Rächer, der die Männer ermordet hat. Woher kennt er die? Wen will er überhaupt ausliefern? Das wird nicht so richtig klar. Wie auch immer, er will das tun. Und wenn Engler seine Ex-Frau und seine Zwillinge schützt, dann würde er sagen, wer die Täter sind. Stern erwähnt die Erpressung mit dem Video gegenüber Engler. Das ist eine seiner Motivationen gewesen. Und dann kommt die richtige Megaszene, die ich wirklich richtig gut finde. Neben dem Auto hält ein Motorradfahrer, der steigt ab und er schießt den Polizisten durchs Fenster. Einfach so. Ich habe überhaupt nicht mitgerechnet. Das kam völlig überraschend. Und ich fand das richtig, ja, gut. Also eine Wendung, die aus dem vollkommenen Nichts kommt. Klasse gemacht. Und es geht noch weiter. Der Motorradfahrer will Stern auch erschießen und setzt ihm die Pistole auf die Stirn und sagt dann, er hätte sich nicht an die Abmachung gehalten, müsste jetzt sterben. Und dann bricht ein Schuss. Cliffhanger. Wie bei Fitzek so üblich. Und man fragt sich, was ist denn jetzt passiert? Und dann liest man weiter. Aber nicht der Motorradfahrer hat geschossen, sondern der Polizist, also Engler, der eigentlich ja schon tot im Fußraum lag. Der hat sich eigentlich nochmal hochgerappelt und war doch nicht tot und hat den Motorradfahrer erschossen. Das kam jetzt unerwartet. Aber es sind ja noch ein paar Seiten bis zum Ende des Buches, dass Stern jetzt nicht sterben würde, war ja eigentlich klar. Aber die Idee, das war gut. Stern haut jetzt ab und flieht in den Wald. Und jetzt kommt wieder eine Frage auf. Wieso ruft Stern nicht die Polizei? Weil er hat einen toten Polizisten da liegen. Wieso guckt er erstmal gar nicht, ob der überhaupt tot ist? Weil er war ja schon einmal nicht tot. Ne? Wieso haut er den einfach panisch ab? Was ist mit dem toten Motorradfahrer? Also da einfach so abhauen alle. Naja, warum stelle ich mir die ganzen Fragen? Weil jeder, der das Buch ja zu Ende gelesen hat, weiß, dass Engler, also der Polizist, der eigentliche Erpresser und Täter ist. Und der ist ja nicht tot. Der kommt ja später nochmal vor. Also der hat die Sache im Auto fingiert. Und wenn Stern jetzt also nur einen Moment auf die Leiche Englers geschaut hätte, wäre alles aufgeflogen und die Geschichte hätte eine ganz andere Wendung bekommen, die Fitzek so nicht gebrauchen konnte. Er musste also Stern einfach abhauen lassen. Und oh, ob das nachvollziehbar ist oder nicht, damit wird die Geschichte schon, finde ich, in eine gewisse Richtung gedrängt. Und na gut, wollen wir es nicht allzu hart kritisieren. Und jetzt kommt die große Auflösung am Ende. Stern fährt also zu der Brücke im Morgengrauen und wartet auf den Täter. Er weiß ja nicht, dass das Engler ist. Und er hat sich einen Plan für Karina ausgedacht, was die tun soll. Die Brücke, zu der Simon eigentlich wollte, ist eigentlich gar keine Brücke, sondern eher ein Ausflugslokal, das Brücke heißt. Es kommt ein Geländewagen an und der Fahrer geht zu dem Lokal hin. Und dann steigt Stern in das Auto. Okay, wie geht das denn? Wer lässt denn am Morgen einfach an einem See sein Auto unabgeschlossen stehen? Kein Mensch. Wie auch immer. Stern steigt in den Geländewagen, findet eine DVD, okay, welch Zufall, und startet den DVD-Player. Und noch ein größerer Zufall, weil der Fahrer ja eigentlich seinen Schlüssel dagelassen haben muss, weil sonst wird der DVD-Player wahrscheinlich nicht angehen. Das passt alles wieder ziemlich gut. Stern schaut sich also ein Video an, wie sein Sohn im Krankenhaus ausgetauscht wurde. Ein anderes Kind wurde in das Bett seines Sohnes gelegt. Das ist wirklich schon perfide, nicht wahr? Also ganz krass. Und dann erklärt die Stimme, was damals im Krankenhaus passiert ist. Es ist eine Gruppe von Menschen, die Kinderhandel betreiben. Das heißt, die Neugeborene an Eltern verkaufen, die keine Kinder bekommen können. Das machen sie meistens mit Kindern, die in Babyklappen abgelegt werden. Die haben da so ein System von Informanten. Wenn ein Kind abgelegt wird, Wir bekommen die Informationen und dann nehmen sie das Kind an und verkaufen es dann. Das Problem ist bei dem Kind, was damals ausgetauscht wurde, dass es am plötzlichen Kindstod gestorben ist. Das konnten sie ja nicht brauchen. Die hatten ja schon jemand das Kind versprochen. Und dann kam es ihnen zugute, dass ein ähnliches Kind, ein Junge, das Kind von Stern, geboren wurde. Und das haben sie dann kurzerhand ausgetauscht. Boah, ist das heftig. Also, das ist natürlich so eine dicke Erklärung am Ende, aber das ist schon mächtig. Sterns Sohn lebt also tatsächlich, ist 10 Jahre alt und lebt bei einer Adoptivfamilie. Und dann sagt der Engler zu ihm: Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann betäuben Sie sich mal mit dem Tuch. Der Stern ist perplex, wie? Ja, dann hält er sich so ein Chloroformtuch vors Gesicht und ist betäubt. Würde man das machen? Ich weiß es echt nicht. Das ist eine schwere Frage. Aber man will ja eigentlich wissen, was passiert ist. Also Stern betäubt sich und wacht etwas später auf und er ist nicht mehr im Geländewagen, sondern sitzt jetzt gefesselt auf dem Beifahrersitz seines eigenen Autos. Und dann steigt ein Mann ein und es ist Engler. Und jetzt weiß natürlich auch Stern, was los ist, nicht wahr? Da erkennt er, dass der Polizist hinter der ganzen Sache steckt. Und dann erzählt ihm auch lässig: Ach, was war's für eine coole Aktion mit dem Motorradfahrer? Den hat er gekauft und bezahlt, dass er Stern ein bisschen einschüchtert. Und jetzt ist Stern sich sicher, dass Engler ihn töten will. Liegt ja auch nah, oder? Das ist der einzige Zeuge. Sonst hätte er ihm das wahrscheinlich kaum erzählt. Mit all den Spuren würde ja Stern schlecht dastehen, sagt er. Und die Polizei würde ihn problemlos als Täter annehmen. Dann gehen beide zum Kofferraum, öffnen den und dann liegt Simon da drin. Und bevor Engler Stern erschießen will, gibt er ihm noch einen Briefumschlag. Steckt ihm in die Hosentasche. Weil er würde ja sein Versprechen halten müssen. Er wollte ihm ja sagen, ob sein eigener Sohn noch lebt oder nicht. Und als Toter könnte er mit der Information eh nicht mehr viel anfangen. Wie fies ist das denn? Also, das ist, boah, Herr Witzek, ganz schön krass. Und dann kommt noch ein Auto, da ist ein alter Mann am Steuer. Und Stern soll jetzt zu dem Auto gehen und den Mann überzeugen, zu Stern zu Engler zu kommen, damit er ihn erschießen kann. Und so als Anreiz hat Engler Stern einen Korb mitgegeben, in dem eine Puppe und kein richtiges Baby liegt. Und das soll den Mann, der in dem Auto kommt, ablenken. Der Mann steigt aus und dann fällt ein Schuss und Engler sieht, wie Stern umgerissen wird. Und damit gehen wir natürlich jetzt auch natürlich davon aus, dass Stern tot ist. Engler steigt aus und geht zu dem alten Mann und fragt, wer er denn sei. Er sei Frederik Losensky. Und da fällt Engler auf, dass er und der alte Mann für den gleichen Boss arbeiten und der Boss sei Gott. Das ist jetzt wirklich komisch. Aber dann tritt Karina auf den Plan. Die kommt auf einmal hinter einem Baum hervor und bedroht Engler mit einer Pistole. Die ist aber nicht geladen. Und als Engler Karina erschießen will, fällt der nächste Schuss und Engler ist tot. Wer war das denn jetzt? Kann ja eigentlich nur noch Stern sein, aber der ist doch eigentlich auch schon tot, oder? Nee, der hat auch nur geschauspielert. Das passiert jetzt schon zum zweiten Mal. Jemand wird erschossen und niemand überprüft es und der Tote schießt dann zurück. Wie Engler auf den Motorradfahrer hat jetzt Stern auf Engler geschossen und Engler hat vorher dem Lusensky, dem alten Mann, eine Waffe aus der Hand getreten und Stern hat sich daran geschlichen. Und hat die genommen und das ist alles ganz großer Unsinn. Das ist der Punkt am Ende, der mich ein bisschen wenig überzeugt hat. Aber gut, ist ein bisschen viel Zufall, ein bisschen viel Konstruktion am Ende, aber ist ja auch im Schlussteil. Mir war das ein kleines bisschen zu viel. Wie auch immer, Engler ist tot. Und jetzt kommen noch die Fitzek-typischen Erklärkapitel. Wie ist Simon auf die Idee gekommen, dass er ein Mörder sein könnte? Der alte Mann, Frederik Lusensky, lag neben ihm im Krankenhaus und hat Simon seine Taten erzählt. Der hat alles im Detail, wen er umgebracht hat, wann er umgebracht hat, vielleicht wollte er sein Gewissen erleichtern, alles so erzählt und hat so ein krebskranker Junge, der bald sterben wird, der kann das ja keinem mehr weitererzählen. Also hat er sich erleichtert und hat ihm alles detailliert erzählt. Und durch die Rückführung hat Simon irgendwann dann gedacht, dass das alles selber war. Er hat die Informationen also erst in der Rückführung verarbeitet und auf einmal dran geglaubt, dass er selber der Mörder war. Das ist gut gemacht. Ob das jetzt glaubhaft ist, ist eine andere Frage, aber von der Grundidee ist das, habe ich zumindest nicht in Zweifel gezogen. Und dass Polizist Engler schon lange ein Verdächtiger der Polizei war, sie haben schon lange vermutet, dass er irgendein krummes Ding dreht, dass irgendwas nicht ganz koscher mit ihm ist, nur sie wussten nicht genau, wie sie ihn überführen sollen. Und da kam Stern ganz gut. Ne, der hat dann ja die Arbeit gemacht. 10 Tage später fährt jetzt Stern zu der Adresse, die Engler ihm vor seinem Tod gegeben hat und sieht dort, was wohl? Ein Junge. Ein Junge, der genauso aussieht, als wenn Stern in einen Spiegel schauen würde. Wow. Gut, im Endeffekt hat jeder damit gerechnet, dass das noch kommen würde, aber es war trotzdem eine gute Abschlussszene, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Ja, das war jetzt meine Zusammenfassung von Das Kind von Herrn Fitzek. Habe ich was Wichtiges vergessen? Ich glaube eigentlich nicht. Aber ich habe auch nicht jedes Detail erwähnt, weil irgendjemand will das Buch ja vielleicht doch noch lesen. Also bis auf die Pädophilie-Szenen kann man das Buch wirklich sehr gut lesen. Und jetzt kommen wir noch zu den Tops und Flops der Geschichte. Ich habe drei gute und schlechte Punkte. Mein erster guter Punkt: Es ist mal kein Prolog in einem Roman von Herrn Fitzek. Das ist ungewöhnlich, dass er so direkt in die Geschichte einsteigt. Also mal was ganz Neues, und das mag ich. Und auch, was er da am Anfang macht, ist richtig gut und hat mich abgeholt. Also das ist ein richtig guter Punkt, dass kein erstmal so ein Prolog, der dann 3 Jahre vorher spielt und dann hinterher sich irgendwann nochmal erklärt. Das war gut, Herr Fitzek. Mein zweiter guter Punkt: Die Geschichte geht direkt brutal gut los. Also einmal die Sache mit Simon, der glaubt, ein Mörder zu sein und dann jemanden dahin führt, wo auch noch eine Leiche liegt und die Leiche wird gefunden und der Anwalt ist total perplex, ist wirklich krass. Der Anfang ist richtig gut. Und dann kommt in 2, 3 Kapitel später die Erpressung von Stern mit dieser brutalen Geschichte mit seinem Sohn. Das ist auch richtig gut. Also zwei super Aufhänger, die mich sofort gefesselt haben. Kann man nur als guten Punkt bezeichnen. Mein dritter guter Punkt: Das ist die Szene mit Stern, Engler und dem Motorradfahrer. Das ist ja erstmal ganz einfach, nicht wahr? Der Polizist wird durchs Autofenster erschossen. Kann passieren, ist nicht gut, sollte man nicht tun. Damit hat man aber erstmal überhaupt nicht gerechnet, als der Motorradfahrer davor dem Fenster stand. War ein guter Cliffhanger, war eine gute Szene. Und als man denkt, die Szene ist vorbei, da zieht der Typ dann auf Stern und will den erschießen. Nächster richtig guter Punkt, hat man auch nicht mitgerechnet. Und dann hat man schon überhaupt nicht damit gerechnet, dass dann der tote Engler, der im Fußraum liegt, den Motorradfahrer erschießt. Also in der Szene, da passiert so viel, mit man überhaupt nicht gerechnet hat. Das war wirklich richtig gut. Ist eigentlich mein Highlight des ganzen Buches. Aber nicht alles ist schön. Mein erster weniger schöner Punkt ist ganz klar die Pädophilie-Szene in dem Haus. Was Fitzek da so beschreibt, geht mir etwas zu weit, also rein persönlich zu weit. Das ist sehr heftig und wird zum Teil sehr intensiv beschrieben. Oh, also ich habe immer noch vor Augen, wie der Typ in so einem Bademantel da vor Simon steht und dem eine Plastiktüte über den Kopf gezogen hat und der am Röcheln ist. Also das ist harter Tobak. Wirklich harter Tobak. Und das wollte ich A nicht lesen, will es nicht lesen. Ich habe es da gelesen, aber es ist für mich nicht. Muss das sein? Ich weiß es nicht. Na gut, ich wollte es nicht lesen. Mein zweiter weniger schöner Punkt ist das Ende. Das ist besser als in manch anderem Buch von ihm. Aber wenn bei diesem Ende nicht jedes kleines Puzzleteilchen genau ineinander greift und passt, dann fliegt es in die Luft, dann passt gar nichts mehr dabei. Man kann es, wenn man sich viel Mühe gibt und das ein, zwei Mal liest, nachvollziehen. Es ist kompliziert, muss man dazu sagen. Es ist auch viel Zufall dabei, ne? Dass Stern zufällig die Waffe findet und zufällig nicht bemerkt wird, dass er sie hat und dann auch noch schießen kann. Oh, naja, ist eben ein konstruiertes Fitzek-Ende. Und mein dritter weniger schöner Punkt ist, mein dritter Punkt, der nicht so richtig schick ist, ist die Erklärung, warum Simon das eigentlich alles glaubt. Dass er da in einem Krankenzimmer neben jemand liegt, der die ganzen Leute umgebracht hat und der das mal locker flockig erzählt, da braucht er ja, um das alles zu erzählen, was Simon theoretisch gewusst haben muss, hat er eine Stunde oder 2 Stunden geplaudert. Und das dann durch eine Rückführung in sich zu verallgemeinern und zu glauben, dass man selber der Mörder ist. Okay. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber theoretisch ist natürlich wieder denkbar. Aber das war mir als Erklärung zu kompliziert, muss ich sagen. Aber egal. Nochmal abschließend: Ich fand das Buch gut. Ich kann es jedem empfehlen. Ich habe 4 Sterne gegeben und es ist ein spannendes, intensives Buch, was man lesen sollte, finde ich. Dass bei Fitzig am Ende nicht alles immer perfekt logisch ist, muss man akzeptieren. Geschenkt. Die meisten Leute lesen ja eh drüber weg und nehmen das gar nicht so wahr. Also, ich finde es zu so kompliziert, aber es ist okay. Kann man nicht meckern. Aber ich bin ja auch dafür da, um auf so Kleinigkeiten hinzuweisen. Und ich habe ja das Kind ja schon zweimal gelesen. Ich kann es also tatsächlich nur empfehlen. Und jetzt noch ein Wort an die liebe Katrin. Du solltest das Buch auch nochmal lesen. Es ist wirklich wert. Mach mal. Auch wenn ich jetzt viel erzählt habe dazu, das Buch ist gut. Und jetzt gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer hört euch noch unsere anderen Folgen an, wenn euch diese hier gefallen hat. Beim nächsten Mal ist Katrin dann wieder dabei. Schreibt uns eure Meinung und folgt uns, wo immer ihr wollt: Instagram, Facebook, Threads, TikTok, wo immer. Und tut mir einen Gefallen, wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn doch bitte. Das kann man bei Spotify und bei Apple machen, ist ganz einfach und hilft uns sehr und freut uns. Und schreibt uns doch auch mal einen Kommentar zur Folge. Das kann man auch bei Spotify einfach machen. Ich mache das auch öfter. Und ich würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich mich auch noch freuen, wenn ihr unsere Bücher lest. Also Katrins und meine. Weil wir geben uns da viel Mühe. Wir haben tolle Geschichten, glaube ich. Und wir würden uns über Rezensionen sehr, sehr freuen. Denn Rezensionen sind wichtig für Self-Publisher. Und noch zum Ende. Wenn du mein Newsletter noch nicht kennst, die Wuppertaler Krimi-News, der Newsletter ohne dauernde Kauf mein Buch, Kauf mein Buch, Kauf mein Buch Hinweise, dann ist das eine tolle Idee. Und das war es jetzt aber wirklich. Und jetzt noch die berühmten drei Worte. Tschüss mit Üs.